HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Das ist Demokratie. Langweilig Rosi.
Das geteilte Deutschland kann nicht unheilbar miteinander verfeindete christliche Demokraten und Sozialdemokraten ertragen.
Ich finde, dass beide dies nicht verdient haben. Helmut Schmidt ohne Wählervotum gestürzt zu werden und Sie, Helmut Kohl, ohne Wählervotum zur Kanzlerschaft zu gelangen.
Das ist Demokratie. Langweilig Rosini.
Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist.
Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer.
Immer wenn hier interessant gesprochen wird, sprechen Sie das.
Ja, Sie können, Herr Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit.
Dass Sie alt werden, dafür können es nichts, aber dass Sie so schnell verdummen, dafür können es wirklich was.
Entscheidend ist charakterliche Zuverlässigkeit und der persönliche Mut, die eigene Wahrheit auszusprechen und dafür gerade zu stehen.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Ich fasse zusammen.
Also wenn man das im Zeitraffer hört, dann war im Bundestag immer was los. Bis Angela Merkel 2005 Kanzlerin wurde. Seither ging es im Parlament eher nicht hart zur Sache. Aber das wird sich im neuen Bundestag ändern. Jedenfalls hoffen das viele. Heute war erste konstituierende Sitzung mit 709 Abgeordneten. Das ist Rekord und setzt gleich zu Beginn ein Thema. Es heißt Wahlrechtsreform. Sonst müssen sich irgendwann zwei Abgeordnete auf einen Stuhl zwängen. Röcke und hohe Absätze sah man wenige. Im 19. Bundestag sind Frauen unterrepräsentiert. Premiere im Reichstag war auch. Die AfD ist jetzt dabei. Das hat die Spannung heute vor Beginn der Sitzung spürbar gesteigert. Und schon erlebte man mittags die erste Überraschung. Die oppositionelle SPD stimmt in einem Punkt zusammen mit der AfD. Gleich am ersten Tag also ein Riss in der erwarteten Schlachtordnung. Macht das Neugier auf die kommenden 4 Jahre? Unbedingt. Zumal die Leitung der Debatten in bewährten Händen liegen wird. Wolfgang Schäuble ist neuer Bundestagspräsident. Was für ein Tag in Berlin.
93 bitte.
Danke, bitte. Man ist höflich im Deutschen Bundestag, jedenfalls im Foyer. Brötchen, Wurst und Kaffee, Kuchen, Bagels, Kekse. Schnell nochmal stärken, bevor es losgeht. Die Snackstände in der Lobby des Reichstags sind eine der vielen Besonderheiten dieser konstituierenden Sitzung. Im Plenarsaal ist es ein Hesse, der die ersten Worte im neuen Deutschen Bundestag sprechen darf. Hermann Otto Solms aus Lich. Und der geht sicher, dass er am richtigen Platz ist.
Ich war von 1980 bis 2013, also 33 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Ist jemand unter Ihnen, der dem Bundestag länger angehört? Das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein.
Wie wird der Einzug der AfD das Parlament verändern? Und wie die erste Sitzung? Das hatten sich viele vorher gefragt. Alterspräsident Solms blieb die Antwort nicht schuldig.
Das Parlament muss ein Spiegelbild der Meinungsvielfalt in der Bevölkerung sein. Ich warne davor, Sonderregelungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren.
Dass der 19. Deutsche Bundestag der bislang größte ist, zeigt sich bei der Wahl des Parlamentspräsidenten. Aufruf zur Abstimmung. 709 Namen müssen verlesen werden. Das zieht sich.
Dr. Michael Meister. Dr. Angela Merkel.
Zeit für ein Selfie im Plenarsaal oder für noch einen kleinen Snack.
Normal.
Normale Cola, wahrscheinlich besser für den Blutzuckerspiegel bei mehr als 5 Stunden Sitzung. Als alle Stimmen ausgezählt sind, verkündet Alterspräsident Solms das Ergebnis.
Herr Dr. Wolfgang Schäuble hat die erforderliche Mehrheit erhalten und ist zum Präsidenten des Deutschen Bundestages gewählt.
Wolfgang Schäuble sorgt dann gleich bei seiner ersten Amtshandlung für Heiterkeit im Plenum. Denn man versteht den bisherigen Finanzminister nicht.
Muss ich selber drücken? Tja. Aller Anfang ist schwer.
Also fangen wir nochmal von vorne an.
Ja, auch ein Bundestagspräsident muss den Knopf fürs Mikro selber drücken. Schäuble erzählt Anekdoten aus Zeiten, in denen im Bundestag wie in der Gesellschaft die Debatten heftig, leidenschaftlich und hart waren. Und teilt dann seine Lehre aus all dem mit den Parlamentariern.
Weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden.
Gelassen geht es allerdings nicht zu bei der Wahl von Schäubles Stellvertretern. Die AfD hat Albrecht Glaser nominiert, früher CDU-Mitglied und Stadtkämmerer in Frankfurt. Die Aufmerksamkeit in der nächsten Abstimmung liegt auf ihm, denn er hatte dem Islam das Recht auf Religionsfreiheit abgesprochen. In drei Durchgängen gibt es keine Mehrheit für ihn, auch wenn er Stimmen aus anderen Fraktionen erhält.
Der Abgeordnete Glaser hat damit nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Fraktionen haben mir signalisiert, dass es kein Einvernehmen über die Durchführung weiterer Wahlgänge am heutigen Tag gibt.
Und so endet mit 2 Stunden Verspätung eine ungewöhnliche konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestags. Zumindest der Schluss ist dann aber wie immer.
Was unser Berlin-Korrespondent Christoph Schelt miterlebte, das hat auch Janosch Stelka genau verfolgt. Er arbeitet für englischsprachige Medien aus der Hauptstadt, hat einen etwas anderen Blick. Herr Delka, guten Abend.
Guten Abend.
Was fanden Sie heute an dieser ersten Sitzung des neuen Bundestags so bemerkenswert, dass Sie es für Ihr angelsächsisches Publikum aufschreiben werden?
Naja, da gibt's schon einige Punkte, die bemerkenswert waren heute. Das eine ist natürlich die Größe, das wurde schon erwähnt. 709 Abgeordnete, das muss man sich wirklich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist in der westlichen Welt, wenn es um nationale Parlamente geht, die gewählt werden, das Größte mittlerweile. Und viele Experten sagen, dass das der Funktionsfähigkeit des Parlaments gar nicht gut tut. Das bleibt abzuwarten, wie gut das funktioniert. Dann haben wir 6 Fraktionen, 7 Parteien in dem Bundestag. Auch das ist ein Novum. Und natürlich haben wir mit der AfD zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei im deutschen Parlament in der Nachkriegsgeschichte. Also sehr, sehr viele Sachen. Ich glaube, es gab einiges, was man heute berichten kann. Aber es gibt vor allem vieles, worüber wir in den kommenden 4 Jahren berichten werden.
Schauen wir mal kurz zurück. Große leidenschaftliche Debatten im Parlament gab es in den letzten Jahren eher nicht. Eurokrise, Griechenland, Flüchtlingspolitik, Themen, an denen sich die eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichteten Abgeordneten hätten abarbeiten können, große Reden hätten halten können, war aber nicht so. Zu viel Konsens?
Ich weiß nicht, ob ich von zu viel Konsens sprechen würde. Ich glaube, was diesen Eindruck erzeugt haben könnte über die letzten 4 Jahre, dass da ein gewisser Stillstand sich befindet im Bundestag, ist weniger Konsens, sondern mehr Routine gewesen. Das lag daran, man hatte eben diese auch, wenn man sich Debatten angeschaut hat, dann sprach die Kanzlerin zunächst, danach sprach Frau Wagenknecht, Sarah Wagenknecht von der Linkspartei als Oppositionsführerin. Das war alles sehr ritualisiert. Man wusste, es gibt eine sehr kleine Opposition, die extrem eingeschränkte Möglichkeiten hat. Das heißt, alles war mehr oder weniger ein Ritual und man hatte das Gefühl, es passierte nicht so. Das war nicht so sehr der Konsens, der da gestört hat, natürlich Konsens in der Großen Koalition, sondern es war vielmehr diese Routine. Und ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt auch vor allem durch die ganzen Neuzugänge in diesem Parlament ändern wird.
Aber bislang ist es Kanzlerin Merkel ja gelungen, den Ton zu zivilisieren, so hat es der Spiegel geschrieben. Vielleicht ein bisschen sehr, oder?
Ich glaube, da würde ich doch noch ein Fragezeichen dahinter stellen. Es wird oft kritisiert, dass so ein zurückhaltender Ton in irgendeiner Form die Debatte einschränken würde oder sonst was. Ich sehe das nicht ganz so. Und Wolfgang Schäuble, der ja nun der neue Bundestagspräsident ist, hat heute in seiner Rede etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Er sagte, demokratischer Streit ist notwendig. Das ist wichtig, aber es muss ein Streit nach Regeln sein. Und dieser Streit muss mit der Bereitschaft verbunden sein, die demokratischen Verfahren zu achten. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn auch wenn nun in der kommenden Legislaturperiode, und damit ist zu rechnen, sich der Ton verschärfen wird, ist es doch wichtig, dass es immer noch zivilisiert vorgeht. Und ich denke, das ist auch etwas, was Herrn Schäuble wahrscheinlich einiges an Arbeit bereiten wird über die nächsten Wochen und Monate und Jahre hinweg.
Er wird das können. Die SPD, Jetzt in der Opposition forderte heute in einem Antrag schon, die Kanzlerin solle sich künftig mindestens viermal im Jahr der Befragung durch das Parlament stellen. Das wurde aber abgeschmettert. Und zwar durch die Parteien, die eine Jamaika-Koalition bilden wollen. Da werden doch die Reihen schon festgeschlossen, noch bevor sie zusammen regieren.
Ja, das ist jetzt eine Interpretation der Sache. Ich glaube, wenn man sich die SPD anschaut, dann ginge es der SPD auch vor allem darum, und das kann ich nachvollziehen, warum man das politisch, strategisch so macht, zu zeigen, dass man es ernst meint mit dieser Oppositionsrolle, in die man ja nun ganz bewusst gehen möchte. Man hat sich personell neu aufgestellt. Es gibt einen neuen Generalsekretär jetzt, der ein relativ neues, frisches Gesicht ist. Die Partei will einfach ganz klar machen, wir sind nicht mehr der Juniorpartner aus der Großen Koalition aus der letzten Legislaturperiode, sondern wir sind jetzt eine Oppositionspartei. Und wahrscheinlich, also das ist jetzt meine Vermutung, hatte man auch gar nicht so sehr damit gerechnet, dass das jetzt heute in der Sitzung schon durchginge, diesen Antrag, den man da gestellt hat. Aber es ging darum, dieses Zeichen zu setzen und ich glaube, das hat geklappt.
Größte oder eine der großen Oppositionsparteien im Bundestag ist die AfD. Sie ist nicht die größte, aber eine der großen. Deren Chef Alexander Gauland hat bereits angekündigt, er werde am Wahlabend noch, er werde die Kanzlerin jagen und stellen. Das wird ja auch Frau Merkel zwingen, ihre Rhetorik zu ändern, klarer zu werden, präziser zu sprechen, sich auch zu verteidigen. Kann sie das ihrer Beobachtung nach überhaupt?
Ja, ich denke, dass sie das kann. Also Frau Merkel ist eine sehr erfahrene Politikerin und das ist ja, es wurde jetzt mehrfach kritisiert von verschiedenen Akteuren und ich denke, da ist jeweils auf den Punkt getroffen worden, dass sich Frau Merkel in den vergangenen Jahren mehr in Talkshows in Diskussion gestellt hat als jetzt im Parlament. Das ist ein bisschen sehr provokativ pointiert gesagt, aber es ist durchaus ein wahrer Kern drin. Ich glaube, was man aber in diesen Talkshows gesehen hat, ist, dass sie durchaus umzugehen weiß mit scharfer Rhetorik. Deshalb glaube ich nicht, dass die Kanzlerin sozusagen ihre Rhetorik der AfD anpassen will, aber ich bin mir schon sicher, dass sie weiß, was da auf sich zukommt und dass sie sich darauf vorbereitet, rhetorisch.
Jedenfalls sollte der Bundestag wieder zur zentralen Bühne der politischen Auseinandersetzung werden. Im britischen Parlament, im Mutterland der Demokratie, ist das jedenfalls so. Was kann der deutsche Abgeordnete von den Abgeordneten dort lernen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist sicherlich, wenn man sich die Debatten dort anschaut, dann sind die sehr, sehr anders. Da gibt es dort mehr Zwischenrufe und so weiter. Es ist vielleicht ist, was man sich abschauen könnte, wäre vielleicht ein bisschen Mut dazu, tatsächlich auch sozusagen aus der eigenen Fraktion auszubrechen und auch einfach mal eine eigene Meinung nach vorne zu bringen und dann schauen, was passiert. Das ist etwas, was man hier vielleicht weniger sieht als in anderen Ländern. Und das ist etwas, was tatsächlich in der nächsten Legislaturperiode auch anders sein könnte. Einfach dadurch, dass wir vielmehr dieses Potpourri von 7 Parteien in dem Parlament haben werden.
Janosch Delker, besten Dank. Sie hören HR2 der Tag. 709 Abgeordnete im neuen Bundestag, die haben uns zur Überschrift dieser Sendung inspiriert. Das Boot ist voll. Abgeordnetenflut in Berlin. So viel Gedränge und Geschiebe war nie, jedenfalls nicht im Parlament. Und das ist eine Steilvorlage für Rainer Dachselt in wechselnden Rollen. Sie werden es gleich hören. Der Kollege ist ein Stimmenwunder.
Abhauen statt abordnen! Abhauen statt abordnen!
Abhauen statt abordnen, skandieren die über 15 Aktivisten vor dem Berliner Reichstag. Seit bekannt ist, dass über 700 neue Abgeordnete in die Stadt kommen, kocht die Volksseele. Jeden Tag gibt es Demos gegen die Politikerschwemme.
Es nimmt doch kein Ende. Die setzen sich in Düsseldorf, Esslingen, Lüneburg oder wie das heißt, in den Zug und kommen nach Berlin. Einfach so. Keiner hält die auf.
Was machen die hier? Angeblich Gesetze. Die sollen lieber die Fliege machen.
Genau. Das Boot ist voll.
Genau.
Organisiert hat die Demo die Initiative Patriotische Einheimische gegen Invasion der Volksvertreter, abgekürzt PEGIVO.
wobei der Begriff Einheimische weit gefasst ist.
Ich bin echte Berliner seit 2 Wochen und ich finde, nach mir ist es jetzt auch einmal gut mit der ganzen Überfremdung.
Genau. Dann haben sie sich diese sogenannten Repräsentanten mal angeschaut. Das sind fast alles Männer, da weiß man doch Bescheid.
Richtig, Fingerwecker MdB, Berliner Frauen sagen nee, Fingerwecker
MdB. Pegivo fordert eine Obergrenze für unbegleitete männliche Volksvertreter und sofort Abschiebungen von allen, die aus einem sicheren Wahlkreis stammen. Und die Demonstrationen gehen weiter.
Genau.
Ja, der Bundestag hat sich heute neu konstituiert und das war keine Routine. Nach einer ersten hitzigen Debatte wählten die Abgeordneten Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten, Glückwünsche von der Kanzlerin. Dann übernahm Schäuble das Mikrofon mit kleinen Anlaufschwierigkeiten und ersetzte den Ton für die künftigen Debatten. Mit Gelassenheit sehe er den Auseinandersetzungen entgegen und prügeln sollten wir uns hier nicht, sagte er. Und zwar vor allem in Richtung der AfD. Wie soll man mit ihr umgehen? Wie sollen sich die Fraktionen ihr gegenüber verhalten? Die ist ja demokratisch gewählt und hat alle Rechte normaler Abgeordneter. Manche erinnern sich da vielleicht an die Tumulte, als die Grünen in den Bundestag einzogen. Die haben den anderen Parteien auch nichts geschenkt. Aber das ist über 30 Jahre her und in der Zwischenzeit hat sich die Welt geändert. Die Grünen übrigens auch. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. So ein Satz käme Ihnen nicht mehr über die Lippen. Kann man solche Zivilisierungsprozesse auch von der AfD erwarten? Das wird von ihren Konkurrenten abhängen, jedenfalls ganz stark. Wie die sich im Bundestag auf die Neuen einstellen, berichtet Andreas Reuter.
Vor dem Reichstag wird demonstriert, aber drinnen bei der politischen Konkurrenz sind jetzt viele um Normalität bemüht.
Wir sprechen grundsätzlich mit allen Fraktionen. Wir werden natürlich auch mit der AfD sprechen,
sagt Marco Buschmann, Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Und Sarah Wagenknecht von der Linken kündigt an:
Wir werden uns inhaltlich mit ihr auseinandersetzen, politisch mit ihr auseinandersetzen. Wir werden ihr nicht den Gefallen tun, sie pauschal zu diffamieren.
Und das sieht auch Britta Hasselmann so, die Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion.
Alle Rechte, alle Pflichten gelten auch für die AfD. Wir werden alles vermeiden, dass die AfD in die Opferrolle schlüpft und sich da inszenieren kann.
Wie bei der Sache mit dem Alterspräsidenten. Eigentlich hätte diese Rolle Wilhelm von Gottberg von der AfD zugestanden. Denn er ist mit 77 Jahren der Älteste im neuen Parlament. Aber der alte Bundestag hatte schnell noch die Geschäftsordnung geändert. Und der 77-Jährige von der AfD wird nun doch nicht Alterspräsident. Ganz so normal ist der Umgang mit der AfD also doch nicht. Beispiel Ausschussvorsitzende. Natürlich darf auch die AfD welche stellen, aber sagt die Grüne Britta Hasselmann doch bitte nicht für den Kulturausschuss.
Ich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand aus den Reihen der AfD, der den Holocaust leugnet wie Herr Gottberg, dass der Vorsitzender eines solchen Ausschusses werden kann. Bei der Schwere der Themen und der Verantwortung, was die Fragen Erinnerungskultur angeht.
Ganz allgemein wird der Ton wohl rauer werden im neuen Bundestag, denn dass die AfD vor allem versuchen könnte, durch gezielte Provokationen aufzufallen, erwartet nicht nur Carsten Schneider von der SPD.
Wir werden auch mit den anderen Fraktionen ein Verfahren verabreden müssen, nicht auf jede Provokation zu reagieren. Wenn es antisemitische Äußerungen, rassistische Äußerungen sind, dann wohl ja. Das muss man auch im Bundestag zurückweisen. Könnte eine Überlegung sein, dass es dann nur eine Fraktion im Wechsel macht, sodass man nicht quasi die ganze Debatte gibt.
Seit die AfD in die Länderparlamente eingezogen war, da stellte sich die Frage immer drängender: Mit Rechten reden. Wie macht man das richtig, ohne gleich über jede Provokation zu stolpern? Maximilian, oder ich sage jetzt mal Max Steinbeiß, Sie haben zusammen mit 2 anderen Autoren ein Buch darüber geschrieben, unter diesem Titel, auch mit Ihrer Expertise als Jurist, Schriftsteller und Blogger. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
In dem Beitrag hörten wir eben Stimmen von Bundestagsabgeordneten und Fraktionsmitarbeitern, die die AfD inhaltlich stellen wollen, argumentativ. Die haben Ihr Buch gelesen, das ist ja auch Ihr Rat.
Ja, das ist, also wäre natürlich schön, unser Buch ist jetzt erst eine Woche alt. Ich weiß nicht, ob sie das schon alle, das schon so weite Kreise gezogen hat, aber ich fand das ganz ermutigend zu hören, dass doch offenbar in den meisten, die Fraktionen überwiegend sich so jetzt aufgestellt haben, eben nicht über jeden Stock zu springen und nicht auf jede Provokation reinzufallen. Denn das, glaube ich, kann im Umgang mit der AfD nur nützen.
Ja, argumentativer Wettstreit, gut und schön, aber wenn Zwischenrufe von der AfD im Bundestag kommen, die provozieren sollen, Nazisprüche wie »Unsere Wehrmacht war einfach toll«, soll man das ignorieren oder gleich eine Debatte über die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg im Bundestag führen?
Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Und ich würde natürlich auch nicht sagen, dass das auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Im Gegenteil. Also ich glaube, viele bei der AfD haben ein sehr hohes Geschick entwickelt, ihre Provokationen genau so zu setzen, dass sie auf der einen Seite nicht wirklich diskutabel sind und auf der anderen Seite aber auch man nicht sie einfach so stehen lassen kann. Und das scheint ja auch genau ein Teil des Kalküls zu sein. Und das ist auch genau das, was die Sache so problematisch macht.
Ihre These ist, die neuen Rechten kennen die alten Linken sehr gut. Deshalb geht sie ihnen in die Falle. Geben Sie uns mal ein Beispiel dafür.
Na, Thomas Wagner hat ja dazu ein ganzes Buch voll geschrieben. Und die neue Rechte besteht ja auch nicht nur aus der AfD. Und wenn man sieht, wie sehr zum Beispiel jemand wie Götz Kubitschek, dieser Verleger aus dem sachsen-anhaltinischen Schnellroder, der auf der Frankfurter Buchmesse so viel Aufsehen erregt hat, der ist regelrecht bei Alt-68ern in die Schule gegangen und hat bei Leuten wie Bernd Rabehl oder Günter Maschke sich erklären lassen, wie sozusagen Situationismus funktioniert, wie subversive Aktion funktioniert, hat das Ganze dann auf sein konservativ rechtsnationales Programm umgemodelt und wendet es jetzt seitdem mit großem Erfolg und großem Geschick an.
Und schult da wahrscheinlich auch AfD-Abgeordnete, wenn die das wollen. Sie schreiben, die Linke, SPD und Grüne und die Linkspartei hätten argumentative Schärfe eingebüßt zugunsten von moralischer Positionierung. Was ist falsch an moralischer Positionierung?
Also ich glaube, das ist gar nicht unbedingt was falsch an moralischer Positionierung, solange man mitbedenkt dabei, dass diesen Empörungsgestus, dass das genau das ist, was von den Rechten strategisch provoziert werden soll. Und zwar ganz gezielt. Und was sozusagen der ganze Zweck der Übung bis zum gewissen Grad ist. Also wenn ich, das ist sozusagen die klassische Schulhof-Bully-Taktik, ich halte jemanden die Faust unter die Nase und wenn der sich dann dagegen wehrt, dann sage ich, siehste, jetzt weiß ich, kann ich auch sagen, warum ich dem die Faust unter die Nase gehabt, weil der mich angegriffen hat. Sozusagen die Provokation der empörten Gegenwehr als Rechtfertigung für die Provokation am Anfang. Das ist ein erheblicher Teil des Spiels, das die Rechten mit uns spielen, und zwar mit großem Erfolg.
Und ein Teil des Spiels ist auch, dass man sich als Opfer inszeniert und die anderen als Feinde sieht. Aber jetzt ist ja die AfD im Bundestag. Da kann sie ja mit der Opferrolle nicht mehr kokettieren. Sie sind da, sie sind drin, sie sind angekommen. Wo soll da der Opferstatus sein?
Naja, ich meine, das hat man ja heute gleich gesehen. Die allererste Wortmeldung der AfD im Bundestag war genau das, nämlich wieder anhand dieses Beispiels Alterspräsident wieder diese Opferrolle einzunehmen und sich als Opfer zu inszenieren von düsteren Machenschaften ihrer Gegner. Und das Ganze dann auch noch mit einem Nazi-Vergleich, der nicht nur inhaltlich nicht schief ist, sondern in jeder Hinsicht nicht passt, zu würzen. Und ich glaube, von dieser Art werden wir noch viel mehr sehen. Also wir haben es da ja auch mit Leuten zu tun, zum Beispiel Stefan Brandner ist ein neuer Abgeordneter aus Thüringen, der sehr stolz drauf ist, im Thüringer Landtag, ich weiß nicht genau wie viel, aber ich glaube irgendwie sowas wie 53 Rügen sich eingehandelt zu haben. Der sammelt die regelrecht. Und jetzt muss man natürlich sehen, ob er diese Praxis, er und seine Fraktionskollegen, so eine Praxis auch im Bundestag durchführen. Aber ich würde mich da nicht darauf verlassen, dass sozusagen die Rolle sozusagen an der Bundesgesetzgebung jetzt mitzuwirken zu einer Art von Zivilisierung führt oder sie dazu nötigt, jetzt konstruktiv zu arbeiten.
Prügeln sollten wir uns nicht, sagte der neue Bundestagspräsident Schäuble heute. Aber holzen ginge doch schon, oder? Der Bundestag ist schließlich kein Achtsamkeitsseminar.
Na klar, also es gibt überhaupt nichts dagegen einzuwenden, sich offensiv und ohne falsche Schonung mit den Leuten auseinanderzusetzen. Solange man sozusagen nicht die Knöpfe drückt, die sie einem hinhalten.
Max Steinbeiß, Co-Autor des Buches Mit Rechten reden. Besten Dank. H2 der Tag, das Boot ist voll, Abgeordnetenflut in Berlin.
Täglich strömen neue Abgeordnete nach Berlin, die Bevölkerung protestiert auf der Straße. Nach der Demo treffen sich die Aktivisten von PEGIVO, patriotische Einheimische gegen Invasion der Volksvertreter, in der Eckkneipe zur Hinterbank.
Die haben doch alle Handys und kriegen auch sonst alles reingeschoben. Wenn ich eine Kneipkur will, muss ich wochenlang mit der Kasse rumzackern. Und so ein Volksvertreter kriegt vom ersten Tag an Diät. Recht hat er, recht hat er.
Ernstzunehmende Klagen gegen Ungerechtigkeit oder bloßes Ressentiment. Einer der Organisatoren der Proteste wehrt sich gegen Unterstellungen.
Man kann den Unmut der Menschen hier doch verstehen. Wenn man die Neuankömmlinge mal fragt, warum sie hier sind, sagen sie, ich bin Volksvertreter. Da sagen sich die Menschen natürlich, wenn der mich vertritt, bin ich doch nicht mehr da. Das ist doch Umvolkung.
Bravo, bravo, recht hat er.
Bricht's und gesellt sich wieder zu den PEGIVO-Aktivisten. Auch in den Berliner Clubs spricht man nicht gut. Hinter vorgehaltener Hand über die Abgeordneten, Türhüter Erkan B.
Wir sind nicht rassistisch, ich schwöre. Aber wenn wir die reinlassen, die machen nur Ärger. Wollen über Musik abstimmen und so. Das geht einfach nicht, Alter.
Harte Worte. Aber wir werden die Sorgen der Menschen ernst nehmen müssen.
Genau.
709 Abgeordnete. Das ist Rekord im Bundestag. Eigentlich sollten es nur 598 sein. Aber ein kompliziertes Wahlrecht sorgt dafür, dass der Abstand immer größer wird. Und der Bundestag damit auch teurer. Unser Wahlrecht ist inzwischen eins, für das man Mathematiker braucht und Verfassungsrichter. Annette Rehn fasst das jetzt mal zusammen.
Eigentlich könnte alles so einfach sein. Denn eigentlich hat der Bundestag 598 Abgeordnete. Wäre da nicht das System von Erst- und Zweitstimme, das wir in Deutschland haben? Mit der Erststimme wählen wir einen Direktkandidaten unseres Wahlkreises. Mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei. Und genau diese Zweitstimme ist entscheidend für die Sitzverteilung im Bundestag. Es kann aber passieren, dass eine Partei über direkt gewählte Kandidaten in einem Bundesland mehr Mandate erhält, als sie nach Wählerprozenten zustehen. Dann bekommt sie Überhangmandate. Müsste eine Partei in einem Bundesland nach der Zweitstimme zum Beispiel 3 Mandate bekommen, holt aber 5 Direktmandate, dann bekommt sie zusätzlich 2 Überhangmandate. Gute Chancen für solche Extramandate haben vor allem die großen Parteien CDU und SPD. Bei der Bundestagswahl 2009 gingen alle 24 Überhangmandate an die Union. Und die hatte deshalb am Ende 24 Abgeordnete mehr, als sie nach den Zweitstimmen zugestanden hätten. Die kleineren Parteien wurden benachteiligt. Diese Verzerrung bewertete das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig. Was folgte, war eine Reform des Wahlrechts. Ein paar Monate vor der Bundestagswahl 2013 trat sie in Kraft. Demnach müssen Überhangmandate so lange mit anderen Mandaten ausgeglichen werden, bis die Sitzverteilung wieder das Zweitstimmenergebnis abbildet. Das führt aber zu deutlich mehr Sitzen im Reichstag. Bei der jetzigen Bundestagswahl hat sich dieser Effekt noch verstärkt. Der Grund: der Einzug von FDP und AfD. Die großen Parteien CDU und SPD haben dadurch deutliche Verluste hinnehmen müssen. Sie waren aber immer noch stark genug, um viele Direktmandate zu holen. Die Folge waren mehr als 100 Überhang- und Ausgleichsmandate. Dadurch sitzen nun 709 Abgeordnete im Reichstag. Deutschland hat damit nach China das zweitgrößte Parlament der Welt.
Nach China, das zweitgrößte Parlament der Welt, wollen wir im Bundestag tatsächlich auf Dauer diesen Rekord halten? Und dafür, wie vom Bund der Steuerzahler geschätzt, über 200 Millionen Euro mehr zahlen? Professor Joachim Behnke lehrt Politikwissenschaften an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und ich fragte ihn vor dieser Sendung nach den Motiven der Verfassungsrichter, die die Parteien zur Wahlrechtsänderung gezwungen haben. Es gab nämlich eine wundersame Vermehrung, Mandatsvermehrung, durch ein von Union und FDP auf sie selbst zugeschneidertes Wahlrecht. Was war den Richtern an einer Änderung wichtig?
Ja, das wichtigste Argument war, dass die Überhangmandate natürlich, wenn sie nicht ausgeglichen werden, die Chancengleichheit eigentlich zwischen den Parteien verändern, weil ja bestimmte Parteien, die Überhangmandate haben, insgesamt sozusagen für die gleiche Stimmenzahl mehr Mandate erhalten als die anderen Parteien. Und das ist natürlich eine Ungleichbehandlung der Parteien und im Zuge dieser Logik hat man sich dafür entschieden, zu verlangen, dass die Überhangmandate eben begrenzt sein müssen oder nur noch in einer maximalen Höhe anfallen dürfen.
Es ging um Chancengleichheit, wie Sie sagen, also nicht darum, die Kleinen zu bevorteilen oder auch instand zu setzen, dass sie dieselben Chancen bekommen wie die Großen?
Doch, genau darum geht es ja. Also das heißt, Chancengleichheit heißt ja genau, dass die Nachteile, die die Kleinen, die keine Überhangmandate haben oder gewinnen können, ansonsten ja hätten, dadurch ausgeglichen werden, dass sie jetzt eben auch Ausgleichsmandate bekommen, sodass der ursprüngliche Proporz zwischen den Parteien wiederhergestellt wird. Also der wird ja erstmal durch die Überhangmandate verletzt und durch die Ausgleichsmandate wird er wiederhergestellt. Und insofern sah das Gerichtsurteil, das jetzt keine Ausgleichsmandate vorgeschrieben hat, aber halt vorgeschrieben hat, dass die Überhangmandate eben nicht unausgeglichen stehen bleiben dürfen, zumindest eine derartige Lösung nahegelegt hat, sah das Gericht das eben als notwendig an, dass diese kleinen Parteien auf die Art und Weise die davor bestehenden Nachteile in irgendeiner Form kompensiert bekommen.
So, jetzt ist es anders. Wie profitieren die kleinen Parteien davon?
Naja, alle Parteien, die eben keine Überhangmandate erhalten, wären ja normalerweise benachteiligt, weil sie dann relativ gesehen weniger Sitze bekommen, was ja bedeutet, dass ihr Anteil an Sitzen kleiner ausfällt als ihr Anteil an Stimmen im Verhältnis zu der Partei, die Überhangmandate bekommt. Und durch die Ausgleichsmandate wird genau dieser Nachteil wieder ausgeglichen, was ja auch der Name schon sagt. Das heißt, die kleinen Parteien bekommen jetzt zusätzliche Mandate, sodass ihr Mandatsanteil auch wieder ihrem Stimmenanteil entspricht.
Und die sind jetzt damit zufrieden. Aber der neue Bundestag sieht so aus, dass er aufgebläht ist wie nie. Ist das gerecht? War das die Absicht der Richter?
Naja, es ist sicherlich gerecht, weil Gerechtigkeit wird ja genau durch diesen Ausgleich hergestellt. Insofern kann man sagen, das neue Wahlverfahren ist das Gerechteste, das es überhaupt gibt. Aber es ist natürlich teuer. Das heißt, die Gerechtigkeit kommt zu einem hohen Preis. Und wir haben hier sozusagen einen Interessenskonflikt, wenn man so will, einerseits zwischen Gerechtigkeit und andererseits zwischen einer Effizienz oder Sparsamkeit des Bundestags. Und das ist natürlich das Problem, vor dem wir momentan stehen. Der Bundestag ist teurer, als es nötig wäre, aber er ist natürlich definitiv gerecht.
Und die Effizienz, man fragt sich ja schon, 709 Abgeordnete, wie wird das im neuen Bundestag? Kommen die alle zu ihrem Recht? Können die alle gehört werden? Sicher nicht.
Ja, also das ist der eine Punkt. Natürlich, je größer der Bundestag wird, das bedeutet ja nicht, dass die Qualität insgesamt der Arbeit steigt. Das eine ist sicherlich die Redezeit der Abgeordneten, die dann dadurch für den einzelnen Abgeordneten im Schnitt natürlich abnehmen muss. Aber viel wichtiger ist natürlich die Arbeit in den Ausschüssen, wo ja die eigentliche Arbeit passiert. Die wird tendenziell ja auch aufwendiger werden, weil die Ausschüsse teilweise größer sind. Es gibt mehr Mitarbeiterstellen, die man braucht, oder die gleichen Mitarbeiter müssen jetzt für mehr Leute arbeiten. Es gibt natürlich viel mehr Abstimmungsbedarf, mehr Koordination, und das bedeutet eben, der große Bundestag arbeitet eben nicht besser als ein kleinerer Bundestag, sondern er arbeitet vermutlich sogar schlechter als ein kleinerer Bundestag. So haben das zumindest auch die frühen Bundestagspräsidenten gesehen, also zum Beispiel Norbert Lammert ja auch. Und das eben zu einem höheren Preis. Und das ist natürlich insofern ineffizient.
Aber man kann sich auch vorstellen, wenn das Wahlrecht nicht geändert wird, sondern so bleibt, dann drängen sich ja irgendwann mal zwei Abgeordnete auf einen Sitz. Kann das sein? Ist das effizient?
Nein, also das jetzige Wahlsystem hat sicherlich ein Effizienzproblem. Also eine noch
die Frage ist die Deckelung. Wann? Also man kann sich ja vorstellen, 709 Mandate, Abgeordnete, ja. Im nächsten Bundestag sind es dann vielleicht schon 760. Kann das immer so weitergehen?
Also es kann theoretisch sehr, sehr groß werden. Das liegt vor allem an der CSU, weil die Ausgleichsmandate für die CSU sind die teuersten überhaupt. Man muss sich klar machen, dass wir für ein Überhangmandat der CSU ungefähr 14 bis 15 Ausgleichsmandate aufbringen müssen. Und wenn die CSU tatsächlich in die Größenordnung von 32% fallen würde, dann hätten wir tatsächlich einen Bundestag, der sogar bis zu 750 bis 800 Sitze umfassen könnte. Das ist theoretisch möglich. Ob das sich natürlich so entwickeln wird bei der CSU, das wissen wir natürlich nicht. Für die CDU ist es wahrscheinlich tatsächlich so, die CDU könnte gar nicht so klein werden und trotzdem immer noch alle Direktmandate bekommen, dass der Bundestag wesentlich größer wird. Aber die CSU ist tatsächlich das größte Problem in dem Zusammenhang.
Also halten wir mal fest, es geht auch um Macht, um Freunde der Union.
Ja, naja, der große Bundestag ist natürlich, da die Sitze ja gleich wieder verteilt werden, also proportional zwischen den Parteien, heißt das natürlich erstmal, alle Parteien profitieren ja von diesem größeren Bundestag, weil ja jede Partei mehr Mandate bekommt, als sie normalerweise bekommen hätte, wenn wir nur 598 Sitze verteilt hätten, wie es ja ursprünglich vorgesehen ist. Das ist natürlich genau das Problem. Das heißt, wir haben eine Allparteienkoalition, die eigentlich alle gemeinsam das Interesse haben, eigentlich den Bundestag möglichst groß sein zu lassen, weil es natürlich ihnen persönlich, also den Parteien, die größtmögliche Anzahl von Sitzen sichert. Und insofern müssen wir natürlich befürchten, dass es jetzt da keine so wahnsinnig großen Anstrengungen geben könnte, vielleicht den Bundestag deutlich wieder zu reduzieren.
Erläuterung des Politikwissenschaftlers Joachim Behnke über einen inzwischen aufgeblähten Bundestag. Und das wird sich nicht ändern, so seine Einschätzung. Weshalb wir heute getitelt haben, das Boot ist voll, Abgeordnetenflut in Berlin. So viele neue Leute in der Hauptstadt, so viele unbegleitete männliche Volksvertreter. Täglich strömen sie nach Berlin, der Volkszorn ist groß. Aber wie geht es jetzt weiter?
Jeder Mensch ist Abgeordnet, irgendwo.
Über 700 neue Volksvertreter bringen viele Berliner auf die Palme. Aber es gibt auch junge Menschen, die dagegenhalten. Das Aktionsbündnis gegen Abgeordnetenhass und fraktionsbezogene Menschenfeindlichkeit, abgekürzt AGGA5, ruft ebenfalls zur Demo auf, unter der Parole: Jeder Mensch ist Abgeordnet irgendwo.
Jeder Mensch ist Abgeordnet irgendwo.
Also ich finde, die sind irgendwie doch auch in unserer Verfassung geschützt. Und wenn einer sagt, ich komme zu euch, weil ich einen Auftrag habe, dann kann man das ja komisch finden. Aber ich finde, diese Menschen bereichern uns auch.
Das Motto der Aktivisten ist Deputies Welcome zu Deutsch, Abgeordnete Willkommen, wobei sie allerdings den Begriff Abgeordnete im Deutschen problematisieren.
Deputies Welcome, Deputies.
Wir müssen echt auf unsere Sprache aufpassen. Bei Abgeordnet denkt man ja auch gleich mal an abgelehnt oder abgefuckt. Wir reden also lieber von Gewählte. Klar gibt es auch unter den Gewählten schon welche, die Scheiß bauen, aber die sind einfach nicht repräsentativ.
Die Gruppe ruft Berliner dazu auf, Gewählte am Bahnhof abzuholen und ihnen Sprachkurse zu bezahlen, damit sie sich wenigstens verständlich ausdrücken können. Aber eins bleibt klar, der Hauptstadt steht eine stürmische Legislaturperiode bevor.
Genau!
Abgeordnetenflut in Berlin, aber wer sitzt da eigentlich im neuen Bundestag? Heute trat er zum ersten Mal zusammen, heute schwenkten die Kameras durch den Plenarsaal. Und was sahen wir da? Die Sortise unseres Kollegen Rainer Dachselt über die vielen unbegleiteten männlichen Volksvertreter, die stimmt. Und dann haben die fast alle studiert, was man nicht jedem Gesicht ansieht. Und kaum einer von ihnen könnte Werbung für jugendliche Herrenmoden machen. Röcke und hohe Absätze sind sowieso Ausnahmen. Das ist er, unser neuer Bundestag. Ein Überblick von Sabine Müller.
Die 709 Abgeordneten sollen das ganze Volk vertreten, aber ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung ist dieser Bundestag nicht. Das war das Parlament auch noch nie, aber es war schon mal näher dran. Zum Beispiel beim
Frauenanteil.
Der ist im zukünftigen Bundestag so niedrig wie seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr. Nur noch knapp 31% Frauenanteil, fast 6 Prozentpunkte weniger als bisher. Dazu trägt vor allem die AfD-Fraktion bei. Hier ist gerade mal jeder 10. Abgeordnete weiblich. Aber auch Union und FDP kommen nur auf 20 bzw. 23%. Bei Linken und Grünen sind dagegen mehr als die Hälfte Frauen. Ebenfalls unterrepräsentiert im Bundestag
die Jugend.
Und auch hier zeigt der Trend nach unten. Nur 12 Abgeordnete sind unter 30. Der jüngste von ihnen kommt von der FDP. Roman Müller-Böhm ist erst 24, macht aber schon Eigen-PR wie ein Alter, inklusive Videos.
Insgesamt war die Woche in Berlin relativ kurz. Wir hatten am Donnerstag die Gründung der jungen Gruppe. Junge Gruppe, was ist das? Das sind die Abgeordneten in unserer FDP-Fraktion, die unter 40 sind.
Das Durchschnittsalter im neuen Bundestag beträgt übrigens 49,4 Jahre. Wie immer überrepräsentiert im Parlament
die Akademiker.
18% der Abgeordneten führen sogar einen Doktortitel. Zum Vergleich, von der Gesamtbevölkerung tut das nur gut 1%. Der alte Karlauer vom Bundestag, der mal voller und mal leerer ist, aber immer voller Lehrer, stimmt nur bedingt. 26 Lehrer und Hochschullehrer sind diesmal dabei. Die mit Abstand größte Berufsgruppe unter den Akademikern sind die Juristen, 115. Eine Berufsgruppe muss man im Parlament wieder mit der Lupe suchen.
Die Arbeiter.
Es sind Leute wie Uwe Schmidt aus Bremerhaven. Der SPDler ist Hafenfacharbeiter.
Es ist ausreichend Beschäftigung für die Kolleginnen und Kollegen hier am Standort Bremen vorhanden. Und ich finde es wirklich beschämend, dass hier ein öffentlicher Arbeitgeber unsere Kolleginnen und Kollegen in die kommerzielle Leiharbeit abtreibt.
Uwe Schmidt teilt sich den Exotenstatus unter anderem mit 7 Handwerksmeistern und 3 Landwirten. Zahlenmäßig ebenfalls schlecht vertreten im neuen Parlament, die 15 Auszubildenden und Studenten, 4 Arbeitslosen und 2 Hausfrauen. Überraschung, es gibt auch eine Gruppe, die ziemlich genau entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung im Parlament sitzt.
Unternehmer.
76 Abgeordnete sind Firmenbesitzer oder Selbstständige, mehr als doppelt so viele wie bisher. Für den unerwarteten Zuwachs sorgten vor allem die beiden neuen Fraktionen von FDP und AfD. Entgegen anderslautender Berichte übrigens nicht im Bundestag repräsentiert
Mittelerde.
Als die bundestagseigene Zeitung das Parlament aller Abgeordneten vorstellte, da stand unter dem Bild der grünen Cordula Schulz-Asche versehentlich noch der spaßige Platzhalter: Mein Name ist Hase, Wahlkreis 4711, Mittelerde. Das wurde dann so schnell wie möglich korrigiert.
Fühlen wir uns von diesen Abgeordneten gut repräsentiert? Wünschen wir uns unsere Volksvertreter so? Benjamin Höhne, Sie haben sich als stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Halle mit genau diesen Fragen beschäftigt. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Wer schafft es überhaupt, Bundestagskandidat einer Partei zu werden?
Naja, in Deutschland geht es nur über die Parteien. Das heißt, man ist Mitglied einer Partei und hat sich dort über Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte bewährt. Man hat das Vertrauen der Parteibasis erworben und man hat bestimmte, wir können drücken das ein bisschen technisch aus, Politikmanagement-Qualitäten erworben. Und dazu gehören Netzwerke, dazu gehört es auch eine Rede halten zu können. Aber dazu gehört vor allem das Vertrauen eben zur Basis oder zur eigenen Partei aufgebaut zu haben, sodass die Partei weiß, wenn sie diese Person nominiert, dann wird er sich nicht irgendwie selbstständig machen im Bundestag, sondern er wird für die Partei und für die Region sprechen und versuchen sozusagen Politik so zu gestalten. Das ist das, was man dann gemeinhin auch als Ochsentor bezeichnet.
Und gibt's da Gedränge? Also ist der Parteivorstand in der glücklichen Lage, unter ganz vielen auswählen zu können, wie es ihm passt?
Also ich glaube, dass es sehr, sehr attraktiv ist, in einer Partei für eine aussichtsreiche oder sichere Bundestagskandidatur anzutreten. Oftmals, und das haben wir auch bei unserem Forschungsprojekt beobachtet, wird da aber schon sehr viel hinter den Kulissen entschieden. Das heißt, es ist nicht so häufig oder nicht gerade so häufig so, dass auf einer Mitgliederversammlung am Ende entschieden wird, in einem offenen Verfahren, wer es denn letztlich werden soll. Das heißt, man überlegt sich vor Ort, und das ist bei den Kandidaten, bei den Bundestagskandidaten tatsächlich eher eine Wahlkreisgeschichte, wer ist für uns der Beste, der am besten geeignetste, der uns in Berlin repräsentieren kann oder soll. Und das führt dann eben auch in gewisser Weise zu den verzerrenden Effekten, die Sie eben in dem Beitrag davor angesprochen haben.
Frauen sind offensichtlich nicht so gut geeignet. Im neuen Bundestag sitzen, man kann sagen, zu wenige. Wie kommt das?
Ja, es sitzen jetzt auch noch weniger als in der alten Legislaturperiode. Das hat sicherlich nicht damit zu tun, dass man sagt, Frauen sind weniger geeignet, sondern Frauen findet man einfach weniger an den Parteien. Also bei allen Parteien, selbst bei den Parteien, die im Bundestag, wo die Frauenquote im Bundestag gut aussieht, sieht es an der Mitgliederbasis wesentlich schlechter aus. Das heißt, es sind von vornherein weniger Frauen in den Parteien engagiert. Und wenn der Pool der Frauen sozusagen kleiner ist als der Männer, dann fällt es natürlich den Parteien auch schwieriger, da geeignete Bewerberinnen zu finden. Das ist das eine, damit würde ich anfangen. Es gibt natürlich eine Vielzahl an weiteren Gründen, die man diskutieren kann. Man kann zum Beispiel darüber sprechen, ob die Parteiarbeit, wie sie sich so darstellt, wir sprechen in der Sozialwissenschaft von High-Intensity-Participation, ob diese so attraktiv ist für eine Frau, die meinetwegen Familienleben, Kinder, Beruf und so weiter und so fort unter einen Hut bekommen möchte mit dem Parteialltag. Da tut sich sicherlich die eine oder andere Schwierigkeit auf.
Aber würde das eine Quote in allen Parteien für das Geschlecht ändern?
Na, man sieht, dass die Quote durchaus positive Effekte hat. Man sollte die Quote aus seiner sozialwissenschaftlichen Perspektive sicherlich auch nicht verteufeln, weil man kann das so interpretieren, dass damit zwei Märkte geschaffen werden. Ein Markt für Männer, wo Männer untereinander konkurrieren um die besten Listenplätze, und ein weiterer Markt, wo eben die Frauen untereinander konkurrieren. So kann man das Ganze interpretieren. Und sicherlich hat es dazu beigetragen, dass der Frauenanteil im Parlament gestiegen ist, dass Frauen auch an der einen oder anderen Stelle motivierter sind, in eine Partei einzutreten, weil sie einfach wissen, sie haben bessere Chancen, allein durch die Quote. Aber man kann es den Parteien sicherlich nicht vorschreiben, dass sie sich eine Quote geben sollten, wenn sie das selbst gar nicht wollen. Also wenn wir jetzt an die FDP denken, die sagt, wir vertreten das liberale Leistungsprinzip Und bei uns setzen sich sowieso die Personen durch, die sozusagen bestimmte Leistungen erbringen und als erfolgreich wahrgenommen werden. Bei der AfD sagt man auch, Quote geht gar nicht. Bei der CSU ist es ein bisschen ambivalent. In den Parteistrukturen hat man sich eine Quote gegeben. Bei den Kandidaten, bei der Liste hat man das nicht getan. Ist bei der CSU aber auch schwierig und da kommen wir dann in den Bereich des Wahlverfahrens hinein, weil die CSU eben üblicherweise alle Wahlkreise in Bayern direkt gewinnt und einen Wahlkreis kann man nicht quotieren. Das heißt, dort wird derjenige oder diejenige den Wahlkreis, die sozusagen die meisten Stimmen auf sich vereinen kann und dann ist eben keine weitere Person da.
Ich vermute, dass viele, die sich nicht täglich und professionell mit Politik und Parlamentarismus beschäftigen, sagen werden, eigentlich müssten im Bundestag viel mehr, wir haben eben die Berufsbezeichnung Hafenfacharbeiter gehört, Handwerker, Alleinerziehende, auch Leute, die nicht nur erfolgreich sind. Ist unser Auswahlprinzip womöglich einseitig auf die Bedürfnisse von Parteien zugeschnitten? Oder sagen da diejenigen in der Partei, die auswählen, wir brauchen Leute, die auf jeden Fall ein Studium absolviert haben?
Nee, das sagen die so direkt nicht. Die würden auch, ich glaube, auch in keiner Partei würde man sagen, wir werden jetzt eine tüchtige Frau, die sich engagiert, die sich einbringt, nicht aufstellen. Also ich glaube, in jeder Partei hat eine Frau, die sich einbringt und eben die Kriterien erfüllt, die notwendig sind, damit man aufgestellt wird, hat eine Frau in jeder Partei, auch bei denen die Frauenanteile gering sind, sehr, sehr gute Chancen, nominiert und aufgestellt zu werden. Das Problem ist eher die Bereitschaft, über Jahre die Parteiarbeit an der Basis mitzubringen, auch das ein oder andere Wochenende zu opfern. Und da sieht man, dass es bestimmten Berufsgruppen leichter fällt, diese Voraussetzungen mitzubringen als andere. Dazu gehören vielleicht freie Berufe, dazu gehören auch Angestellte im öffentlichen Dienst oder Beamte. Das wird jetzt einem sehr ausgelasteten Unternehmer oder einem Arbeiter vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwerer fallen. Das ist eher der Grund, der dazu führt, dass man da so einen Verzerrungseffekt drin hat. Und im Prinzip, und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man sich das klar macht, ist es in Deutschland aber so, dass jeder Person im Prinzip die Möglichkeit hat, in eine Partei zu gehen und bis in den Bundestag oder ein Landesparlament zu kommen, wenn sie eben bestimmte Voraussetzungen erfüllt, das heißt bereit ist, sich über Jahre in der Partei zu engagieren. Das ist in anderen Ländern, wenn man jetzt nach Frankreich schaut oder in die USA schaut, so nicht der Fall. Da spielt die akademische Bildung beziehungsweise spielt auch das finanzielle Kapital, was man mitbringt, eine viel größere Rolle als in Deutschland. Und insofern kann man sagen, dass die soziale Durchlässigkeit von der Gesellschaft in das Parlament über die Parteien hier schon relativ hoch ausgebildet ist.
Aber ein Argument sollte man vielleicht auch nochmal in unser Gespräch einführen. Es gibt Leute, die sich sagen, steige ich 4 Jahre aus meinem Beruf aus, werde dann nicht wiedergewählt und was mache ich dann?
Gute Frage. Ich glaube, man kann sich schon glücklich schätzen, wenn man für 4 Jahre das Mandat bekommt, die Partei im Bundestag vertreten zu können. Und wenn man diesen Job gut gemacht hat, wenn man das jetzt mal so einfach als Job bezeichnen wollen, ist es ja in der Regel so, das zeigen auch unsere Daten, auch vergleichende Daten, ist es in der Regel so, dass man wieder nominiert wird, wieder aufgestellt wird. Also wenn es sozusagen keinen argen Grund in der Partei gibt, an dieser Person nicht mehr festzuhalten, weil es eine persönliche Verfehlung zum Beispiel gab, dann ist es in der Regel so, dass diese Person wieder nominiert wird und dann sich eben der Wahl stellt und hofft, auch von den Wählerinnen und Wählern wieder gewählt zu werden. Das heißt, einmal Abgeordneter hat man sehr gute, exzellente Chancen, dass man Abgeordneter bleibt.
Es sei denn, der Wähler entscheidet ganz anders wie bei dieser Bundestagswahl. Da hat ja die Union viel verloren. Ja. Unter anderem die SPD auch. Wir haben in unserer Eingangskollage den Altbundeskanzler Helmut Schmidt gehört. Der forderte, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Haltung, Charakter und den Mut, ehrlich zu seinen Überzeugungen zu stehen. Das kann man ja nicht quotieren. Haltung und Charakter sind, nehme ich an, gerade im neuen Bundestag mit der AfD gefragt. Was erwarten Sie da?
Absolut, stimme ich zu. Es ist jetzt aber, um einen anderen Aspekt dabei zu beleuchten, sicherlich auch einen Trugschluss anzunehmen, dass ein Bundestag mit über 700 Personen funktionieren würde, wenn man in diesem Bundestag lauter Solitäre mit Haltung und Charakter hätte. Das heißt, 700 Überzeugungs- Täter, die nur für ihre Sache kämpfen und nicht kompromissbereit wären. Dann würde der ganze Bundestag nicht funktionieren. Also ich möchte damit nur auf einen Aspekt eingehen, den man auch als internalisierte Organisationsrationalität von Parteimitgliedern bezeichnen kann. Das heißt, man braucht auch in gewisser Weise einen Politikertypus, der bereit ist, auch gegen eigene Überzeugung an der einen oder anderen Stelle, wenn die Partei insgesamt zu der Auffassung kommt, das ist die Programmatik, für die sie eintreten möchte, dann auch eine gewisse Unterordnung von ihren herausragenden Akteuren abzuverlangen. Weil nochmal, es geht nicht, dass man 700 herausragende Einzelkämpfer hat, die versuchen dann, sich auf irgendwas zu einigen. Das wird nicht funktionieren. Und das erinnert auch wieder so ein bisschen eher an das Honoratiorenparlament, was man vor einiger Zeit in Deutschland hatte, wo eben Parteien noch nicht so eine starke Rolle gespielt haben und es tatsächlich auch eine Debatte gab und man versucht hat zu überzeugen und auf Basis einer Debatte im Parlament dann zu bestimmten mehrheitsfähigen Entscheidungen zu kommen. So funktioniert ja Parlamentarismus heute nicht mehr, sondern es sind Parteien die wesentlichen Gestalter und die Aggregationsleistung, die gesellschaftliche Aggregationsleistung, die wird in den Parteien gebracht und das sollte man nicht unterschätzen, wenn man Charakter und Haltung fordert, was auch völlig richtig jetzt an der einen oder anderen Stelle angebracht ist, wenn man es mit dem Thema Rechtspopulismus zu tun hat.
Benjamin Höhne, besten Dank. Das war der Tag. In Berlin trat heute erstmals der neue Bundestag zusammen. Und das war unsere Handreichung dazu. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.